wenn Deutschland die Chance hat, für nur 500 Millionen hier weltweit aufzuholen in einem der Teilbereiche, ist das ein so vielfaches Wert für die Welt. Also das kann eigentlich die Politik nicht ablehnen, wenn sie es verstanden hat.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer ersten Premieren-Doppelfolge von Zukunftszeichen Podcast. Wir beschäftigen uns in dieser Doppelfolge mit dem Thema künstliche Intelligenz. Mir gegenüber sitzt Carsten Kraus, ein ausgewiesener KI-Experte, mit dem ich in der ersten Folge unter anderem darüber gesprochen habe, was der Unterschied zwischen Deep Learning und Machine Learning ist, was künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet und was wir hier in Zukunft alles sehen und erleben werden. Und nun im zweiten Teil werden wir konkret, was passiert in Heilbronn? Konkret, warum ist Europa so spannend, wenn wir über das Thema künstliche Intelligenz sprechen? Und ganz am Ende wird es richtig konkret. Da sprechen wir über reale Anwendungsfälle, reale Use Cases, die uns alle die künstliche Intelligenz näher und erlebbar machen. Es gibt einen Autor, Toby Walsh, der quasi prognostiziert, dass wenn wir in das Jahr 2062 gucken, dass dann die künstliche Intelligenz der menschlichen ebenbürtig sein wird. Ja, im Prinzip postuliert er, dass wir dann den Moment erreichen, wo wir dann da im Prinzip nicht mehr, also da auch nicht mehr unterscheiden können, was jetzt wäre, dass sie auch von der Interaktion her quasi genau ebenbürtig ist wie unser Selb, also wie der Mensch selbst. Wenn man jetzt sowas hört, ist es Fiktion? Ist es 2062 sind jetzt auch doch knapp 40 Jahre, die noch in die Zukunft gehen. Erscheint mir jetzt persönlich ein bisschen lange, weil wir machen ja jetzt schon
wollte auch ich gerade sagen.
Also, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Man liest ja viel, wenn man sich damit befasst und dann stolpert man über den einen oder anderen Autor. Aber wenn man dann so denkt, naja, jetzt sind wir im Jahr 2022 und wenn jetzt nach 40 Jahren, also das suggeriert ja, dass wir jetzt tatsächlich ganz, ganz in den Anfangsjahren der KI stecken, was vielleicht auch sein mag, aber die Technologie, der Fortschritt, der wird ja immer stärker, exponentiell auch. Und deswegen, wenn du jetzt sagen würdest, 2062, da müssten wir doch eigentlich schon weiter sein, oder?
Ich halte es für 90% wahrscheinlich, dass es deutlich vor 2062 kommt. Meine 50% Prognose ist 2035, also viel, viel schneller in unserer nahen Zukunft. Also Vorsicht, es ist nicht so, dass ich sicher bin, dass 2035 das ersetzt ist, sondern da halte ich es für 50% wahrscheinlich, dass künstliche Intelligenzen alles denken können, was auch der Mensch denken kann. Und alles denken können heißt auch, die KI kann ein Liebesgedicht schreiben, was ein Mensch nicht unterscheiden kann. Und auch das passende Liebesgedicht für den einen Menschen, nachdem sie vorher viel über den irgendwo gelesen und Bilder von ihm gesehen hat und so weiter. Also das halte ich für relativ wahrscheinlich, dass solche Dinge in einer Größenordnung von 15 Jahren möglich sind. Relativ wahrscheinlich heißt 50%.
So, genau. Immer so, Disclaimer, 50%.
Es gibt auch immer noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es auch gar nicht passieren wird, dass es doch noch irgendwelche Durchbrüche gibt, die man noch nicht verstanden hat, warum Menschen gar nicht, also menschliches Denken gar nicht ersetzt werden kann. Ich halte es aber für ziemlich gering, diese Wahrscheinlichkeit. Und die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was machen wir Menschen damit? Weil die Zeit so kurz erscheint und man jetzt die heutige Zeit sich anguckt, denkt man halt, das kann ja niemals sein. Aber ungefähr das hat Kodak im Jahr 2000 auch gedacht. Weil ich gerade vorher die Digitalkameras erwähnt habe. Ja. Damals haben halt auch die ganzen ernsthaften Fotografen haben gesagt, na, tolle Spielerei, bestimmt toll für die Hobbyisten, die da unterwegs dann, wenn das mal besser wird, dann kann man auch mal ein Urlaubsfoto damit schießen. Und dann zack, war es da und innerhalb von wenigen Jahren gab es plötzlich für analoge Fotografie keinen wirklichen Raum mehr. Und das haben wir auch an einigen anderen Stellen erlebt, dass Sachen ersetzt wurden. Also man hat jetzt keine Glühbirnen mehr, die neu gebaut werden. Und dass solche Sachen geschehen dann plötzlich innerhalb weniger Jahre. Nur weil das so fundamental ist bei der KI, kann man sich es eben gar nicht vorstellen, weil es eben dann damit an quasi allen Stellen, wo Menschen jetzt denken müssen, dann auch eine Möglichkeit gibt, dass Maschinen diese Aufgaben übernehmen. Und ich halte es für sehr wichtig, dass die Gesellschaft damit sich auseinandersetzt. Ich halte es andererseits für sehr wichtig, dass wir dafür jetzt nicht zu viel Angst haben, weil ich persönlich nicht glaube, dass die KI böswillig oder dass KIs böswillig sind, wenn nicht Menschen sie dazu treiben. Und wenn es darum geht, dass Menschen sie dazu treiben können, dann ist es vor allem wichtig, dass wir als Europa damit mithalten können. Also, ja. und dass nicht andere böse Menschen etwas Böses damit tun können.
Weil das ist natürlich, wenn wir jetzt über solche Szenarien diskutieren, und da macht sich der Mensch ja auch oftmals leicht, man spielt dann immer mit den Ängsten. Also man ist gar nicht so sehr, dass wir chancenorientiert in die Zukunft gehen. Das ist vielleicht auch so ein europäisches oder ein deutsches Ding, dass wir immer eher mit den Ängsten uns konfrontiert sehen als mit den Chancen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, es ist möglich, dass quasi Prozesse, verschiedene Dinge eben auch dann Maschinen eben tun können, dann sehen wir jetzt nicht die Chance, dass quasi der Mensch dann etwas anderes Wertstiftendes tun kann und da quasi auch die Freiheiten dann hat, sondern wir sehen die Ängste, der ersetzt mich, ich werde arbeitslos, ich habe dann keinen Job mehr und was mache ich denn dann mit meinem Leben? Ne? Und daran angeschlossen, vielleicht auch eine spannende Frage, die mich auch immer umtreibt, ist, wenn man jetzt in die Zukunft guckt, wie viel Mensch und wie viel Technologie steckt in der Zukunft? Also wenn man da quasi sagt,
dass fast nur Mensch in der Zukunft steckt, weil wir Menschen sollten die Zukunft darauf optimieren, dass sie für uns Menschen gut ist. Mhm. Und das gilt in allen Bereichen, ja, eben auch in der KI. Also jetzt nicht rücksichtslos, dass man, aber eben schon so, dass wir wollen auch, dass die Umwelt gut erhalten bleibt, damit es uns Menschen in der Zukunft in einer schönen Umwelt besser geht. Mhm. Und was die KI betrifft, sollten wir auch zusehen, dass wir die KI so gestalten. Und jetzt ist das Problem, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft Antriebe einzelner Leute haben, die dann eventuell der Allgemeinheit entgegenstehen. Und ob das Adam Smith Paradigma der unsichtbaren Hand hier unbedingt greifen muss, weiß ich nicht, weil das, also er hat ja auch gesagt, Adam Smith, dass Monopole diese unsichtbare Hand eben auch verhindern können. Also dass die unsichtbare Hand ist, um das nochmal kurz zu erklären, Adam Smith war ein Wirtschaftstheoretiker, ich glaube im 18. Jahrhundert, der so die Grundlage gelegt hat für unsere Marktwirtschaft. Und was die Marktwirtschaft verhindert, sind Monopole. Und das Problem ist, dass wir hier natürlich bei der künstlichen Intelligenz leicht in diese Situation kommen können, weil diese exponentielle Entwicklung hier so stark ist. Eine gute KI hilft, eine noch bessere KI zu entwickeln. Mhm. Und dadurch komme ich dann genau in so eine selbstverstärkende Handlung. Mhm. Und da sind meiner Ansicht nach weltweite Gespräche wichtig, aber auch, dass wir hier als Europa bei den Gesprächen mitreden können und dass wir uns entsprechend auch stark aufstellen, was wir aktuell nicht tun, weil wir nämlich durch die Bedenken, die wir hier haben, dass irgendwas vielleicht für irgendeine Teilzielgruppe, bestimmte Arten von Arbeitnehmern, bestimmte Arten von Menschen und so weiter, die vielleicht benachteiligt werden könnten eventuell oder auch nur die Daten der Menschen werden benachteiligt oder ähnliches, dass wir uns so sehr verhindern, dass wir nicht mehr richtig vorankommen. Und das ist ja jetzt schon so. Wir fördern es auch nicht so stark, wie das andere Länder, wie zum Beispiel China fördern. Aber es ist auch so, dass wir uns sehr, sehr stark begrenzen darin. Und diese Begrenzung, also USA fördert es nicht stärker als Europa, also vom Staat her. Aber der US-Staat lässt den Unternehmen sehr viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu entwickeln. Und dadurch können die Unternehmen das einfach stärker fördern und voranbringen. Mhm. Und das Problem ist jetzt, die galoppieren uns davon. Wenn wir uns nicht jetzt endlich mal aufmachen, wirklich mitzumachen dabei, dann ist Europa so weit hinten dran, dass es dann irgendwann wirklich nicht mehr aufholen kann. Ich glaube, wenn wir jetzt die 100 Milliarden, die gerade in das Rüstungsprogramm und die 200 Milliarden, die in die Umweltförderung gesteckt werden, wenn wir davon einen Anteil, sagen wir 50 Millionen, vorher in die KI gesteckt hätten, dann wäre Europa wieder vorne dabei gewesen. Mhm. Es gibt auch schon kleinere Projekte, also die auch nicht klein sind. Ich bin im KI-Bundesverband mit in einer Gruppe, die heißt LEAM. Da geht es um Large European AI Models und die wollen einen großen Spezial-KI-Rechner, also einen Großrechner speziell für KI-Anwendungen hier aufbauen, der dann verschiedenen Firmen und Universitäten und so weiter für entsprechende Aufgaben zur Verfügung gestellt wird und aber stark vom Staat gefördert wird, aber durchaus dann nachher auch teilkommerziell betrieben werden könnte. Mhm. Ja, so. Okay. Und wir werden wahrscheinlich in 10 Jahren wird es ganz viele solche Rechner geben, auch in Europa. Aber dann ist es nichts Besonderes mehr. Wenn wir es jetzt aufbauen, also 500 Millionen sollen eingesetzt werden. Und die haben da halt diskutiert, so 500 Millionen, wie kriegen wir das durch? Und ich sage, wenn Deutschland die Chance hat, für nur 500 Millionen hier weltweit aufzuholen in einem der Teilbereiche, also wir haben hier erstmal den Bereich Natural Language Processing angesprochen, weil da Europa andere Bedürfnisse hat durch die vielen Sprachen. Wenn wir auch nur in diesem einen Bereich aufholen, ist das ein so vielfaches Wert für die Welt. Also das kann eigentlich die Politik nicht ablehnen, wenn sie es verstanden hat.
Ja.
Also, weil diese Sprachmodelle sind ja nicht nur, also das geht jetzt viel durch die Welt für Werbung oder für solche Dinge oder für Übersetzungen, aber man kann damit auch Sekundärforschung machen. Und Sekundärforschung, also das heißt, die Maschine liest wissenschaftliche Veröffentlichungen und zieht daraus neue Kombinationsschlüsse und sagt, hier dran könnte man forschen, daran könnte man forschen, daran könnte man forschen. Und dann geht jemand ins Labor und forscht gezielt daran. Mhm. Und dadurch, da gibt es einige Erfolge in den USA. Und ich wette auch nicht nur in den USA, aber halt das meiste ist nicht von Universitäten gemacht, sondern hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und ich halte es für essentiell, dass wir in diesem Bereich aufholen. Dieses Natural Language Processing ist wahrscheinlich mit das Wichtigste. Also noch wichtiger als Computer Vision. Mhm. Also Bilderkennung, ja. Die für das autonome Fahren für uns hier in Baden-Württemberg jetzt besonders wichtig ist. Ja. Aber weil es so etwas Fundamentales ist und gerade diese Sekundärforschungsförderung finde ich ein unheimlich tolles Feld und wir können absolut nicht mithalten, weil alle großen Sprachmodelle nicht in Europa entwickelt worden sind und nicht für europäische Sprachen, also wie Deutsch gemacht sind, sondern Englisch verändert die Worte nicht. Ja, also die werden nicht gebeugt.
Ja.
Chinesisch tut das wohl auch nicht.
Okay.
Und es gibt in USA, inzwischen hat quasi jeder von den großen Konzernen so ein Modell entwickelt auf entsprechenden Großrechnern, die alle haben.
Ja.
In China gibt es auch mehrere solche Modelle, die entstanden sind. Und wir haben kein europäisches Modell, was auch nur annähernd mithalten kann und was mit unseren Sprachen entsprechend zurechtkommt.
Mhm. Das heißt ja im Prinzip auch ein ganz klarer Appell, Leute, wir haben jetzt noch die Chance, nicht abgehängt zu werden, also wenn wir jetzt quasi
oder wieder ein bisschen aufzuholen.
Oder aufzuholen.
Weil motivierte Leute gibt es genug in Europa. Mhm. Das Dumme ist, wenn die dann mal ein bisschen weiter sind und was können und irgendwie eine tolle Doktorarbeit geschrieben haben dazu, dann kommen sofort Konzerne aus Nicht-Europa und werben sie ab für das dreifache Geld.
Okay.
Und zack, sind sie weg. Aber nicht nur wegen des Geldes. Die meisten interessieren sich gar nicht dafür, ob sie 100 oder 300.000 Euro verdienen. Mhm. Sondern der Punkt ist, dass diese Leute auch die Chance gar nicht sehen, weil sie so eingeschränkt werden in Europa.
Mhm. Also auch im Prinzip ein ganz klarer Appell, erstmal Innovation, dann versuchen die Innovation in eine gewisse Standardisierung vielleicht zu bringen und erst dann machen wir uns Gedanken über Regulierungen oder über irgendwelche Fallstricke.
Wir machen uns gerne die Gedanken darüber die ganze Zeit parallel. Ich bin auch durchaus dafür, dass wir das mitfördern.
Okay.
Aber wir dürfen nicht sagen, wir müssen erst alles regulieren und dann fangen wir an zu forschen.
Okay. Das habe ich jetzt verstanden. Mhm. Und weil jetzt möchte ich auch so den Bogen, wir sprechen nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen über Europa, aber jetzt möchte ich gerne einen ganz regionalen Bogen nach Baden-Württemberg
wunderbar,
schlagen.
Wunderbar, ja, gerne.
Ja, jetzt kriegen wir so ein bisschen die Kurve, weil wir sitzen ja jetzt hier im Land der Tüftler und Denker.
Mhm.
Und jetzt sind wir als Heilbronner auch so ein bisschen lokalpatriotisch, weil wir ja im Endeffekt, gerade was du sagst, im Bereich KI auch jetzt die Möglichkeit haben, hier ein bisschen was aufzuholen und auch ein wenig so ein kleiner Leuchtturm auch innerhalb Baden-Württembergs oder vielleicht sogar innerhalb Deutschlands, Europas zu werden, wer weiß.
Mhm.
Weil Heilbronn vor wenigen Monaten den Zuschlag bekommen hat für den Wettbewerb des KI-Innovationsparks, der ausgeschrieben wurde vom Land Baden-Württemberg. Jetzt bist du natürlich als KI-Experte nicht nur interessierter Zuschauer gewesen, sondern du warst ja im Prinzip auch von Anfang an mit dabei. Das heißt, du wurdest eingeladen, hier mitzuwirken, dein Expertenwissen einzubringen. Also auch da muss man ja sagen, Hut ab ans Land, dass sie nicht erstmal das selber gewurschtelt haben, wie man Schwäbisch sagt, sondern dass sich tatsächlich auch die Experten mit an die Seite geholt haben. Und da würde mich natürlich mal so ein Einblick interessieren. Also vielleicht, was sind die Hintergründe? Was habt ihr als Experten beitragen können? In welcher Form wurde das Ganze dann gestaltet? Also wenn du da vielleicht einfach so ein bisschen einen Einblick geben kannst, was deine Rolle vielleicht auch war und wie du hier die Chance hattest, dein Expertenwissen einzubringen.
Also das war am Anfang so eine Runde, wo 30 Experten aus Baden-Württemberg eingeladen wurden. Die meisten waren aus Großunternehmen, aber es gab eben auch ein paar Leute wie mich, die aus kleinen Unternehmen oder als freie Experten da drin waren in der Runde. Und dann wurden wir alle in verschiedenen Situationen nochmal einzeln zu Sachen befragt. Also ich kann das nicht sagen, dass das sowas ist, wo ich weiß, wie es bei allen anderen war. Ich wette, dass die Leute von Porsche ganz anders befragt wurden, wahrscheinlich viel mehr als ich. Nachher aber in dieser ersten Runde, wo ich dabei war, gab es einfach mal Diskussionen grundsätzlich darüber, was halten Sie davon, wie viel würde das bringen fürs Land und so weiter. Also ich halte es für ganz großartig, dass wir das machen in Baden-Württemberg. Ich habe mir ein noch höheres Budget gewünscht, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass es schon mal aufgestockt wurde. Also es ist jetzt, sagen wir, auf einem Niveau, wo man anfangen kann, was zu machen. Das ist ein sehr guter Anfang und Baden-Württemberg geht da in die richtige Richtung.
Mhm.
Und dann muss ich auch Heilbronn beglückwünschen. Ich glaube, das wird hier sehr viel für die Region nochmal beitragen, wobei die Region ohnehin schon ganz tolle Sachen macht. Und das ist, glaube ich, der Dieter-Schwarz-Stiftung sehr viel zu verdanken, die auch hier für die Hochschule sehr viel getan hat und auch einen tollen Makerspace aufgemacht hat, die Experimenta und alle möglichen anderen Dinge. Heilbronn positioniert sich gerade ganz wunderbar auf dem Weg zur Zukunft. Mhm. Und also ich habe vorher mit Heilbronn nicht viel zu tun gehabt und jetzt bin ich halt ab und zu hier. mal sehen, also vielleicht ziehe ich auch die eine oder andere Firma dann hierher um oder gründe hier neue Sachen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das Zentrum für angewandte KI ist ja noch nicht da, sondern es wird gerade gebaut.
Ja.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass das ganz toll wird und freue mich da auch sehr drauf und finde es ganz toll, dass sowas jetzt in Baden-Württemberg entstanden ist und Heilbronn ist auch ein sehr guter Standort dafür.
Ja.
Ja, also wenn es jetzt in Pforzheim gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht noch mehr gefreut, aber ich bin auch nicht so lokalpatriotisch, sondern ich finde, dass man muss das etwas übergreifender sehen und finde es ganz klasse, was hier in der Region geschieht. Mhm. Also auch nicht nur dieser KI-Teil, sondern auch der ganze andere Teil. Da denkt jemand mit, also auch wieder ein Unternehmer, der sich der Gesellschaft ein bisschen, an die Gesellschaft was zurückgeben möchte, der natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten hat als ich als Unternehmer und der sich wirklich überlegt, was ist denn wirklich wichtig für die Zukunft, und KI ist wirklich wichtig für die Zukunft.
Ich glaube, was auch noch spannend ist an der Stelle, wenn wir da kurz drüber diskutieren wollen, ist, das hattest du vorher auch gesagt, dass du gesagt hast, die künstliche Intelligenz alleine macht es noch nicht aus, sondern wir müssen die quasi auch die Schnittstellen, wo die künstliche Intelligenz beispielsweise ein Auto lenkt. Ich glaube, das ist auch das Spannende, was wir hier ja auch haben, ist, dass wir jetzt mit den Initiativen wie beispielsweise der Entwicklerschule, der École 42, also die School 42, wie es in Neudeutsch heißt, im Prinzip auch eine Entwicklergeneration heran jetzt entwickeln, die dann im Prinzip auch diese Dinge in die Anwendung bringen können, dass man im Prinzip auch diese Querschnitte, also wir haben ja verschiedene technologische Entwicklungen. KI ist mit Sicherheit eine der spannendsten, die wir haben und eine der wegweisendsten für die Zukunft. Aber wenn man das Ganze dann kombiniert, beispielsweise mit dezentralen Infrastrukturen auf Blockchain-Basis oder ähnliches, also dann entsteht ja wirklich, dann ist ja richtig Musik drin, weil wir dann ja auch von der Technologie her die Kombination viel Potenzial ausschöpfen. Und ich glaube, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, in dem Innovationspark mit angewandter KI auch Unternehmen mit herzuholen, was ja aktuell schon geschieht. Weil das ist ja oftmals auch, wo man jetzt klassisch in staatlichen Organisationen sich immer ein bisschen schwer tut, wenn man auf der einen Seite forscht und auf der anderen Seite dann die Wirtschaft, die Betriebswirtschaft mit dazu bringt. Das ist ja alleine, wenn man sich die Hochschulen anschaut mit An-Institut, In-Institut, an einen dürfen die Unternehmen mitforschen, am anderen nicht, weil das sonst streng der Lehre unterliegt. Also ich glaube, auch die Kombination ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man nicht nur forscht, sondern tatsächlich auch gleich Anwendungsgebiete dadurch versucht zu erschließen und dann auch sofort, jetzt nicht sofort, aber halt in die Anwendung bringt auch. Weil sonst haben wir was isoliert gekapseltes, was in der Theorie total klasse ist. Das bringt nichts, wenn ich einen tollen Sportwagen fahre und in der Garage im Leerlauf Gas gebe, sondern ich muss damit auch mal rausgehen und einen Gang einlegen. Ne? Also das ist ein Bild, was man da vielleicht auch ganz gut verwenden kann.
Das sehen, glaube ich, 2/3 der Bugatti-Besitzer anders, wie mir jemand erzählt hat. Die stellen den nur in ihren Garagentresor. Aber für einen Porsche gilt das, glaube ich, schon. Ja. Also hier für unser Ländle-Sportwagen. Ja. Genau.
Das kann man das auf jeden Fall nehmen.
Genau, aber ich gebe dir auf jeden Fall grundsätzlich und auch sehr umfassend recht. Also die KI alleine ist es nicht. Wir müssen mit der KI etwas machen, was den Menschen hilft. Und das betrifft verschiedene Schnittstellen. Das eine ist, ich brauche die Schnittstelle auch zu anderen Forschungen, denn noch forscht die KI nicht alleine. Und auch die Sekundärforschungen sind ja nicht im Labor, sondern also es gibt auch Möglichkeiten natürlich, dass KI Roboter steuert, die forschen, also irgendwelche Lösungen zusammenkippt und so weiter im Chemielabor. Aber im Großen und Ganzen forschen dann wieder Menschen in der Primärforschung. Also ich muss die KI mit anderen Forschungszweigen zusammenbringen, und Deutschland ist in einigen Dingen oder in vielen Dingen dort ja auch weit vorne. Und noch weiter vorne ist Deutschland in der Ingenieurstechnik. Und die Kombination ist gerade in der Zeit, wo die KI noch nicht alles alleine kann, sondern wo die Ingenieure noch so weit überlegen sind der KI gegenüber. In dieser Zeit können wir uns genau dadurch einen großen Vorteil verschaffen, hier als Baden-Württemberg auch besonders als Land der Tüftler mit ganz vielen Ingenieuren. Aber man darf das, also ich finde, Lokalpatriotismus oder Landespatriotismus ist gefährlich. Ich persönlich bin für europäischen Patriotismus, ja. So, weil wir doch schon relativ viel Übereinstimmung in der Kultur auch, sagen wir mal, mit Frankreich und so weiter haben. Aber auch durchaus mit, also auch mit Lettland und mit Polen und so weiter sind wir uns viel ähnlicher. Ja, also, also nicht ähnlicher als mit Frankreich, sondern ähnlicher ja. als mit anderen Regionen auf der Welt. Und die europäische Kultur muss da enger zusammenwachsen. Trotz allem, für die baden-württembergische Industrie ist die Kombination von KI und ihrer anderen herausragenden Entwicklung extrem hilfreich. Und dann darf man auch nicht vergessen, die Mittelständler haben in Deutschland damals nach dem Zweiten Weltkrieg durch ihren grandiosen Einsatz und aber auch durch ihre tollen Ideen, durch unglaublich viele Innovationen in vielen, vielen Detailbereichen, Deutschland wieder aufgebaut. Also hätte es das nicht gegeben, diese Kultur der kleineren mittelständischen Unternehmen, dann wäre Deutschland niemals wieder so hochgekommen, wie es das ist. Und da sind Leute mit einem unglaublich guten Unternehmergeist, auch mit einem sehr guten Denkvermögen und mit sehr guten pragmatischen Ansätzen gewesen. Und wenn wir den Mittelstand, der häufig ja noch von Familien auch kontrolliert wird und wo die Familien noch das Sagen haben, wenn wir da die Familien mit reinkriegen in diese KI-Denker, also sie müssen jetzt nicht selber der KI-Experte sein, der die neue Loss-Funktion entwickelt oder ja. sowas. Aber die müssen wissen, was kann ich mit dieser Technologie machen, um wenigstens die Bausteine anzuwenden, aber auch dann eventuell genug rein, um zu sehen, wo könnte man das denn vielleicht hinentwickeln, wenn ich die richtigen Leute habe. Mhm. Wenn wir das mit reinziehen und das alles miteinander verbinden, dann sind wir hier in der absoluten Pole-Position für solche Dinge. Mhm. Wir dürfen halt nur nicht durch falsche Sparsamkeit an anderer Stelle und Dinge, die unsere doch deutlich weniger finanzkräftigen Großunternehmen als die US-Börsenunternehmen. Ja. Wir dürfen uns dadurch nicht lähmen lassen, dass wir halt wichtige Dinge verpassen, weil halt irgendjemand sagt, na, also eine Milliarde in einen Rechner stecken, also sorry, das ist ja wohl ein bisschen überdimensioniert, nur für künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, und, oder wie jemand kürzlich sagte, wir haben doch so einen ganz tollen Hochleistungsrechner, ich glaube in Stuttgart, der für ich glaube auch mehrere hundert Millionen erst vor kurzem eingeweiht worden ist und der kann Wetterprognosen ganz toll machen und so weiter. Das ist nur nicht genau das Gleiche, was ich brauche für KI. Das sind ganz andere Prozessoren da drin und in der KI-Leistung kann er halt überhaupt nicht mithalten. Der hat so einen kleinen Co-Prozessor für KI dran, also der hat auch 5 Millionen gekostet oder so, aber das ist halt einfach gar nichts im Vergleich zu dem, worauf diese großen Sprachmodelle gerechnet werden. Ja? Mhm. Wenn wir die Sachen aber zusammenbringen, verstehen, wie unglaublich wichtig die KI ist, aber andererseits das andere nicht abwerten und sagen, KI ist die Zukunft und der Rest ist doch eh vergessen, sondern das mit einbeziehen, die Ingenieure einbeziehen, auch die Forscher aus Materialforschung und allen möglichen anderen Bereichen mit einbeziehen, haben wir eine tolle Chance. Mhm.
Wäre das auch, wenn man das so bezeichnen möchte, ein Appell an den KI-Innovationspark in Heilbronn? Vernetzt euch, arbeitet interdisziplinär mit allen Gewerken, mit allen Branchen zusammen, um dann wirklich Großes entstehen zu lassen und nicht nur rein auf KI fokussiert, sondern KI im Zusammenspiel mit anderen, was man dort alles erreichen kann.
Ja, absolut, ja. Und also es ist ja ein Park für angewandte KI. Mhm. Es ist ja kein Grundlagenforschungsinstitut wie jetzt irgendwie Cyber Valley oder andere Sachen, sondern es geht hier um angewandte KI und dann braucht man natürlich die Praktiker auch dabei, die wissen, was sind eigentlich die Aufgaben, die wir lösen müssen oder möchten oder wo wir eine Idee oder eine Vision haben. Ja. Und es ist ein weiterer Appell, nämlich auch der Appell, nicht nur die Großunternehmen einzubeziehen. So schön die großen Namen sind und so wichtig die auch sind, es ist auch wichtig, dass wir auch die 100 Personen Kunststofftiefzieherei damit mit einbeziehen, die vielleicht da auch innovativ vorangeht. Mhm. Und dass wir mit diesen, also auch kleinere Maschinenbauer, die Spezialmaschinen bauen und so weiter, wir müssen den Mittelstand, ich sage jetzt wir, auch wenn ich noch nicht in Heilbronn bin.
Du bist schon drin.
Wir müssen den Mittelstand, und damit meine ich jetzt nicht die 5000 Personen Mittelständler, sondern auch die mit 500 und vielleicht auch die mit 50, müssen wir unbedingt einbeziehen. Da sind viele kluge Leute.
Ja.
Und nicht nur in den Startups, sondern auch in solchen Firmen, die ganz tolle Ideen haben. Ich habe mit solchen Leuten zum Teil auch zu tun. Mhm. Und die müssen die Chancen von KI erkennen und mit den anderen in Dialog kommen, sodass wir daraus diese Innovationen der nächsten Generation erschaffen.
Mhm. Das ist ein sehr schöner Appell. Ich denke, das ist tatsächlich auch, da müssen wir auch teilweise die Mittelständler so ein bisschen aus ihrer na, ich sag mal, die stellen auch gerne ihren Licht unter den Scheffel. Das ist so ein typisch schwäbisches Ding. So, ja, wir sind hier 500 Leute oder 50 Leute, wir kommen ganz gut zurecht und wir machen da ein paar Sachen. Also ist man ja auch immer so ein bisschen demütig und bescheiden, ne? Und da auch so auch den Mut und die Offenheit zu fördern. Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe, die hier in Baden-Württemberg vielleicht spezieller als in anderen, aber wo wir ja sehr stark ingenieursgeprägt von früher, so quasi, ich darf meine Innovation nicht mit meinem Wettbewerb teilen, weil ich da jetzt lange dran geforscht habe. Also auch, dass man sich dahin öffnet, also dass man dort auch teilt, gemeinsam an etwas arbeitet und auch als kleines Unternehmen nicht die Scheu hat, sich mit zu beteiligen, sondern auch sich als Teil eines Großen, eines Ganzen sieht. Ich denke, das ist tatsächlich auch eine Aufgabe und das ist auch ein schöner Appell, dass man sagt, hey Leute, kommt, schaut in dem Park für angewandte KI vorbei, bringt eure Use Cases mit, bringt eure Ideen mit und dann können wir gemeinsam tatsächlich Baden-Württemberg, Deutschland, aber wie du sagst, der europäische Gedanke, dass Europa mehr als eine Währungsunion ist, sondern dass man wirklich sagt, Leute, wir haben eine Kultur und wenn wir gemeinsam hier vorangehen, wir haben Hotspots, die gibt's überall, ganz klar, aber nur gemeinschaftlich schaffen wir es im Wettbewerb, wenn man das so nennen möchte, mit den USA, mit dem asiatischen Raum eben mitzuhalten. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also ich hoffe ja noch, dass wir irgendwann auch mal alle zusammengehen und sagen, wie wollen wir jetzt die KI weltweit so gestalten, dass sie für die Menschen gut ist. Mhm. Aber damit Europa hier nicht keine Stimme hat, sondern eine gute Stimme hat, müssen wir jetzt in KI aufholen.
Also ganz klarer Appell, Freunde, die Zeit ist jetzt, ist ja auch einer deiner Claim, die Zeit für KI ist jetzt, also eigentlich schon gestern, aber jetzt haben wir auch noch die Chance, da aufzuholen. Und das ist, glaube ich, auch was wir aus dem Podcast heute mitnehmen, weil ich denke, du bist ein glühender Verfechter von KI, das ist auch eine deiner Passionen, das merkt man ganz deutlich, aber es ist auch wichtig, dass wir die Berührungsängste für das Thema KI verlieren, vor allem die Unternehmerinnen, Unternehmer, Mittelständler, Familienunternehmen, dass man nicht sagt, das ist irgendwie so neumodisches Zeug, das, oh, gehen wir fort, ist sehr schwäbisch ausgedrückt, sondern das ist für uns auch eine Chance, ein Unternehmen nachhaltig zu sichern.
Ja.
Okay, wenn wir jetzt gerade nochmal in so einem Abstraktionslevel sind und mal über jetzt in die nahe Zukunft schauen, also gar nicht so sehr 2035 wie vorher, sondern wenn wir jetzt mal in das Jahr 2022 schauen und wir gehen mal so in den Dezember, was glaubst du, was ist deine Einschätzung, was werden wir in diesem Jahr tatsächlich auch in reellen Business Use Cases, wie man ja so schön sagt, haben, wo wir KI in der Anwendung sehen?
Also KI ist unglaublich vielfältig und ich kann das gar nicht alles überblicken, auch wenn ich als KI-Experte da bin. Also das ist halt so ähnlich, irgendwie. Ich glaube, das letzte Universalgenie war Goethe, glaube ich, oder Leibniz, also das ist schon lange her. Und danach haben die Leute sich einfach auf irgendwelche Themenfelder fokussiert und KI ist inzwischen so umfassend, dass man nicht mehr sagen kann, man versteht alles, man weiß alles und so weiter. Ja. Aber also ein paar Sachen, die ich jetzt akut sehe, also außer, dass wir mit Casablanca dieses Jahr virtuelle Kameras zaubern und den Blickkontakt in die Videokonferenzen zurückbringen.
Ja.
Ein paar Sachen, die ich konkret sehe, ist, ich glaube, wir werden in sehr absehbarer Zeit das, was im E-Commerce gemacht wird, mit Hilfe von, sagen wir, Algorithmen und inzwischen auch mit KI, also es wurde auch schon vor 10 Jahren KI genannt, war aber kein Machine Learning, sondern es waren Algorithmen häufig, werden wir auch in B2B, im Großhandel und im Außendienst sehen, dass der Außendienst unterstützt wird in Sachen, was könnte ich diesem Kunden noch empfehlen, was braucht der Kunde wahrscheinlich wieder, da habe ich ein Patent dafür angemeldet, für so eine Wiederbeschaffungsthematik, aber für E-Commerce, nicht für Außendienst, aber ich glaube, das wäre auch was Gutes für den Außendienst, solche Sachen zu machen. Das Thema Lagervorhersage kann signifikant verbessert werden durch KI, da sind häufig noch sehr, sehr einfache Algorithmen dahinter. Also das sind alles so Steuerungen im Business-Bereich und da sind mit relativ kleinen Aufwänden, also was man haben muss, sind gute Daten, das kommt mir jetzt wieder zugute, weil ich beteiligt bin an der Omicron Data Solutions, die Daten aufbereitet, aber wenn man gute Daten hat, dann kann die KI da schon mit relativ geringem Aufwand viel bessere Leistungen bringen als bisherige Lagerhaltungsalgorithmen. Also das ist so eine Sache, die ich in sehr absehbarer Zeit sehe. Ein verwandter Bereich, der baut auf, sagen wir, häufig ähnlichen Algorithmen auf, es kommen ein paar Erkenner dazu, ist dieser Predictive Maintenance Bereich, da wurde auch schon seit einigen Jahren davon geredet, dann gab es ein paar Fälle, wo es gut lief und dann gab es ein paar Fälle, wo es nichts gebracht hat und dann waren die Leute alle wieder, ja, taugt ja doch nichts. Aber das ist halt nicht so, das ist ja immer so, wenn die Technologien kommen, dann haben die am Anfang so einen Overhype und dann werden sie für viele Sachen eingesetzt, wo sie gar nicht, also zumindest noch nicht perfekt dafür sind, nachdem einer es irgendwie ganz toll hingekriegt hat, denken alle, ich habe doch sowas Ähnliches, aber es ist gar nicht so ähnlich.
Ja.
So. Und nach einiger Zeit wird es dann besser Und dann geht es wieder richtig aufwärts. Damals, als ich mit Factfinder angefangen habe, im Jahr 2001, haben die Leute gesagt, was machst du, Internet? Bist du bescheuert? Da ist doch gerade die Börse geplatzt.
Ja, ja. So.
Und ich habe gesagt, also die Firmen waren alle überbewertet, aber dass dieser Trend kommt, da bin ich ganz sicher. Mhm. Und ich habe damals auch gesagt, als der Hype noch lief, habe ich gesagt, so Firmen wie Amazon und so weiter, die sind alle so bewertet, als würden sie Weltmarktführer. Und wenn es einer wird, dann ist der jetzt auch gut richtig bewertet. Mhm. Aber es können nicht alle 20 davon Weltmarktführer werden. Und wenn man also damals in Amazon-Aktien investiert hat und die einfach behalten hat bis heute, hat sich das gut gelohnt.
Stimmt, ja.
Aber zwischenzeitlich, so 2005, dachte man das nicht.
Ja, das ist richtig.
Und so ist das eben auch mit solchen Sachen wie Predictive Maintenance. Da haben einige Leute halt was erzählt und dann ging das doch nicht alles so einfach und so schnell, wie es erstmal versprochen wurde. Aber das ist auch was eigentlich jetzt so an der Schwelle dessen ist, dass man es auch in vielen Bereichen einsetzen kann. Mhm. Und da kann schon sein, dass 2022 das noch eine deutlich größere Welle kriegt. Also Predictive Maintenance, für die, das Buzzword noch nicht gehört haben, es geht darum, dass man eine Maschine nicht zyklisch wartet, also nicht jede Woche einmal aufschraubt und guckt, ob die Zahnriemen noch alle in Ordnung sind und ob die Zahnräder noch irgendwie alle kein Spiel haben und so weiter, die Kugellager noch fein sind, sondern man lässt die Maschine durch Sensoren beobachten, misst die Vibrationen, die Geräusche, die Temperaturen an bestimmten Stellen und so weiter. Und dann gibt eine KI Alarm, wenn sie glaubt, jetzt könnte die Maschine tatsächlich in einen kritischen Zustand kommen, man müsste vielleicht die Kugellager austauschen und dann macht man eben mal zwischen zwei Produktionsläufen einen Stopp und tauscht die Kugellager dann aus oder guckt, ob die Kugellager ausgetauscht werden müssen. Mhm. Statt dass man das halt jede Woche macht, braucht man es dann vielleicht nur noch in unregelmäßigen Abständen alle 2 bis 3 Wochen oder sowas. Man hat also weniger Wartungsbereiche. Und es kann ja auch mal sein, dass man trotz des wöchentlichen Wartungszyklus zwischendrin einen Ausfall hat.
Ja.
Und auch das würde eben die KI dann verhindern. Das heißt, man hat insgesamt weniger katastrophale Ausfälle und man hat weniger Wartungszeiten mit relativ geringem Aufwand.
Ja.
Und das sind so Dinge, die sich jetzt gerade entwickeln und die jetzt gerade perfektioniert werden. Und es gibt aber auch ganz viele so banale Sachen. Ich habe in Vorträgen immer wieder erzählt, es gibt diese Kamera mit einer KI dazu und einen Minicomputer für 40 Euro. Die guckt auf die Glastür zur Terrasse hin im Einfamilienhäuschen. Schwäbisch. Und guckt, sitzt die Katze davor. Und wenn die Katze davor sitzt, dann schickt sie eine SMS, lass die Katze rein. So.
Okay.
So, und das, ob man das nun machen will, weiß ich nicht. Aber das gleiche Ding kann man genauso in der Fabrikhalle machen und kann sagen, ist irgendwo eine Ölspur? Ist die Fluchttür zugestellt? Mhm. Sind coronamäßig vielleicht zu viele Menschen zu nah? Ich brauche dazu keine Gesichtserkennung machen, die jetzt datenschutzrechtlich kritisch wäre, sondern ich muss nur sagen, sind da zu viele Gesichter zu nah beieinander zum Beispiel?
Ja.
Ohne Maske, könnte man auch feststellen. Ja.
Ja.
Und so kann man einige Dinge mit relativ einfacher KI machen. Also dieses Umzutrainieren von Katze erkennen auf was anderes ist, braucht man ein bisschen Erfahrung dazu. Ist aber auch kein Riesenhexenwerk. So ein Bastler, der solche Sachen macht, der hat das anderes trainiert, hat er selber trainiert, hatte vorher keine Ahnung davon. Ist auch 2 Jahre her, war noch vor Corona. Der hat geguckt, ob die Katze, wenn sie durch die Katzenklappe rein will, eine Maus im Mund hat. Und wenn sie eine Maus im Mund hat, dann geht die Katzenklappe nicht auf.
Okay.
Und das sind Sachen, die kann man für ein paar hundert Euro bauen und das kostet dann eine gewisse Zeit. Man braucht genügend Bilder in guter Qualität von der Katze mit Maus und ohne Maus.
Ja.
Und das mit Maus ist wahrscheinlich schwieriger, aber wenn die Katze sehr nervig ist und fast jede Nacht eine Maus bringt, findet man vielleicht auch viele Bilder mit Maus.
Ja.
Und dann kommen natürlich die ganzen Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, dazu. Man muss trotzdem noch die Katzenklappe steuern. Man muss die also mit einem Magneten zuhalten oder aufgehen lassen.
Ja.
Man muss eine Kamera haben, die bei Nacht das gut genug erkennt und die muss auch irgendwie bei Regen noch durchhalten und so. Also das ist die Innovation im Ganzen, braucht nicht nur die KI.
Ja.
Aber so Sachen kann man in der Fabrikhalle halt auch machen.
Ja.
Und zwar mit relativ geringem Aufwand. Und da wird es noch 1000 Anwendungen von sowas geben. Und wir werden uns überraschen lassen, was alles kommt.
Ja. Ich denke, das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort. Wir werden uns überraschen lassen, was alles kommt, weil wir nicht alles vorhersagen können.
Genau. Trotz KI.
Trotz KI, genau. Das spannt jetzt den Bogen zum Ende hin. Ich darf mich bei dir ganz herzlich bedanken für die Reise. Zum einen durch deine unternehmerische Karriere, dein Leben, aber auch die Reise durch die KI, dass du uns abgeholt hast, dass du uns mitgenommen hast, dass du jetzt auch mal Anwendungsbeispiele genannt hast, die du jetzt auch dieses Jahr oder in naher Zukunft eben auch umgesetzt siehst. Ich danke für die Offenheit, für die Erklärungen, für die Abstraktion, das Entmystifizieren, wie ich immer so schön sage, des ganzen Themas und bin gespannt, was wir in Heilbronn erleben werden mit dem KI-Park, was wir aber auch insgesamt erleben werden mit der KI im B2B, B2C-Bereich, wie auch immer. Und ich bin gespannt, ob wir uns vielleicht an anderer Stelle nochmal zu dem Thema unterhalten und dann die ein oder andere Neuigkeit nochmal diskutieren können.
Danke, Daniel, sehr gerne.